Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Extra-Folge unseres Podcasts Datenfreiheit. Heute ist Rudi Kramer zu Gast. Er ist Lehrbeauftragter an der Hochschule Ansbach. Und natürlich auch dabei der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Professor Dr. Tobias Keber. Rudi Kramer ist auch der Erfinder und zusammen mit Frank Spelling Macher von Menschen, Daten, Sensation, Rudis Bericht aus dem Datenzirkus. Dieser Bericht erscheint als Blog beim Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands, kurz BVD. Er erscheint regelmäßig und liefert eine umfangreiche Linksammlung zu vielen Datenschutzthemen. Man kommt an Infos von und über Aufsichtsbehörden, man landet bei Wissenswertem von der Rechtsprechung und der Gesetzgebung, findet interessante Beiträge zu künstlicher Intelligenz sowie Veröffentlichungen und Veranstaltungen. Von Zeit zu Zeit nun wird Rudi Kramer in diesem Podcast vorbeischauen und mit Tobias Keber über einzelne Themen aus diesem Datenzirkusbericht sprechen. Beide suchen sich besonders bemerkenswerte Themen heraus und erklären, warum diese wichtig sind, um Datenschutz und künstliche Intelligenz besser zu verstehen. Ich begrüße meine beiden Gesprächspartner. Hallo Rudi, hallo Tobias.
Hallo Chuck.
Hallo Chuck, hallo Tobi. Schön, dass ich hier sein darf.
Rudi, du bist hier als Lehrbeauftragter der Hochschule Ansbach und als derjenige, der regelmäßig den Bericht über den Datenzirkus schreibt. Er ist eine wahre Fundgrube. Der jüngste Bericht beispielsweise vom 6. Dezember, wir zeichnen heute am 10. Dezember auf, der jüngste Bericht liefert 20 Links zu Aufsichtsbehörden, 15 zur Rechtsprechung, 6 zur Gesetzgebung, 9 zu KI und Ethik, 17 zu Veröffentlichungen, 6 zur gesellschaftspolitischen Diskussion und 8 zu sonstigen Themen. Hinzu kommen 7 Verweise als Zugabe von Frank Spelling. Bevor wir jetzt zu den einzelnen Themen kommen und das, was ihr euch herausgesucht habt, erklär mal kurz bitte, wie kam es zu diesem Bericht und warum heißt dieser Bericht Datenzirkus?
Ja, das ist eigentlich ursprünglich eine Thematik gewesen, wo ich versucht habe, bei meinem Arbeitgeber intern die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen zu aktuellen Entwicklungen zu informieren. Das Thema selbst oder die Bezeichnung kam auf, als ich mal am Wochenende mir überlegt habe, was oder wo gehe ich überall hin, zu welchen Veranstaltungen und festgestellt habe, es sind eigentlich oftmals immer wieder ähnliche Akteure oder gleich teilweise dieselbe, die von Stadt zu Stadt ziehen und da ihre geistigen Kunststückchen vorführen. Und so dachte ich mir, eigentlich ist das Ganze auch nur wie ein Datenzirkus mit verschiedenen Akteuren und verschiedenen Kunststückchen. Und es hilft doch auch mehr zu verstehen, wenn man auch sieht, die Jonglage, die wir ja auch in der Datenschutzberatung immer wieder versuchen, die unterschiedlichen Interessen in Einklang zu bringen. Das war irgendwie so die Entwicklung dieser Darstellung. Und nach einem Jahr dachten wir uns, wir könnten eigentlich auch, weil es eigentlich kaum interne Themen dabei sind, die man nur intern behalten sollte, könnten wir es auch extern veröffentlichen. Und da hat sich der BVD angeboten, der da auch eine breite Zuhörerschaft oder breite Leserschaft ansprechen kann.
Ja. Und du bist an der Hochschule Ansbach, ich sagte es an der Moderation, und bist du sehr aktiv dabei. Und heute wollen wir uns auch mit deinem Wissen auseinandersetzen und das, was du als Input lieferst. Bevor wir tiefer einsteigen, Chef, warum ist es für uns wichtig, dass wir Rudis Berichte tiefer einsteigen?
Ja, das ist diese Linkliste. Die ist im Prinzip ein Datenschatz für Datenschützer. Denn da wird wirklich regelmäßig sehr, sehr viel Wissen zusammengetragen, redaktionell aufbereitet, ausgesucht, also händisch ausgesucht. Und das ist einfach sehr wertvoll. Und so ein kleines Best-of, denke ich, können wir ab und zu mal machen, indem wir uns gegenseitig besuchen. Also im Grunde ist das ein Gästeaustausch. Ne? Also Rudi kommt zu uns in den Podcast und wir kommen in seinen Zirkus. Also beide jeweils als Gast. Ist doch schön.
Kommen wir zu den Themen. Kurz zum Ablauf. Wir haben heute 5 Rubriken. Aufsicht, Rechtsprechung, Gesetzgebung, KI-Ethik und Veröffentlichung. Und wir machen Ping-Pong. Also einmal fängt der eine an und dann der andere. Rudi, fang an. Was hast du heute mitgebracht?
Wir haben uns ja vorher überlegt, welche Themen könnten denn auch für andere interessant sein. Und ich finde gerade die Veröffentlichung des EDSA, diese Stellungnahme 22 aus 2024, bei der der EDSA sich äußert zu den Anforderungen, die ich als Verantwortlicher habe, wenn ich einen Auftragsverarbeiter einsetze und der wiederum einen anderen Auftragsverarbeiter einsetzt, finde ich doch sehr bemerkenswert. Ich finde vor allem auch bemerkenswert, dass bislang die Reaktion in der, ich sage es mal, Datenschutzszene da relativ verhalten ist. Denn diese Anforderungen, die da gestellt werden, werden wahrscheinlich für viele für große Herausforderungen stellen. ich weiß nicht, inwieweit der LFDI Baden-Württemberg damit eingebunden war. Der Hintergrund dieser Stellungnahme ist ja, oder dieses gemeinsamen Papiers ist ja eine Bitte aus Dänemark. Dänemark hatte eine ähnliche Diskussion wie wir hier. Wir in Deutschland hatten sie mit MDR 65 für die Schulen. In Dänemark war das der Einsatz von Chromebook an Schulen, wo die dänische Aufsicht erhebliche Bedenken sah. Und dann im Hinblick auf die Rechtmäßigkeit des Einsatzes von Chromebook an Schulen eigentlich mal wissen wollte, welche Anforderungen müssen wir denn stellen, wenn eine Kommune an ihrer Schule für die Schülerinnen und Schüler Chromebook einsetzt. Und als Ergebnis kam diese Stellungnahme 22 aus 2024 zustande. Inhaltlich wird eben gefordert, dass bei der Weitergabe der Verarbeitung an einen weiteren Auftragsverarbeiter, also an einen Subdienstleister, die entsprechende Verantwortlichkeit weiterhin beim Verantwortlichen bleibt. Das ist nicht wenig überraschend, aber eben auch, dass diese Kette nie endet. Dann würde es mich interessieren an den LFDI Baden-Württemberg. Wird denn so eine Vorgabe dann auch innerhalb von Baden-Württemberg, ich sage es mal, bei öffentlichen Stellen auch durchgeführt und eingehalten mit dieser Kette bis ins letzte Glied der weiteren Auftragsverarbeitung?
Ja, also zunächst mal, lieber Rudi, grundsätzlich sind wir natürlich bei ETSA Opinions auch beteiligt und diese ETSA Opinions, ich kann gleich was dazu sagen, wenn es um KI geht, sind am Ende des Tages natürlich das Exzerpt von Auffassungen von vielen, die sich auf etwas einigen müssen. Ja, und deswegen sind die zum Teil auch ein bisschen abstrakter. Vor dem Hintergrund wurde ja in Bayern zum Beispiel diese Abgrenzung Auftragsverarbeitung und Verantwortlicher auch nochmal ausbuchstabiert oder vielleicht auch, das wird dann zum Teil update-pflichtig, wenn man so eine neue Opinion hat. Man muss sie dann, das ist am Ende des Tages ehrlicherweise eine Fall-zu-Fall-Prüfung, versuchen also aus dieser abstrakten Flughöhe auf einen konkreten Einzelfall runterzubrechen. Also so würde ich es jetzt mal in aller Allgemeinheit beantworten.
Was ich mir vorstellen kann, dass man sich jetzt nochmal genauer das ETSA-Papier 7 aus 2020 ansieht, das ja zum Verantwortlichen und zum Auftragsverarbeiter einige Rahmenbedingungen erläutert und mit Beispielen bringt. Und meine Wahrnehmung ist, dass in der Praxis oftmals auch Partner, die eingesetzt werden, um Fehler zu beheben, als Auftragsverarbeiter eingesetzt werden. Und da ist es dann natürlich schwierig, auch solche Dienstleister als weitere Auftragsverarbeiter zu subsumieren. Mein Beispiel geht da immerhin an ein Callcenter, das ich beauftrage als Auftraggeber und von dem ich natürlich wissen will, wenn es an Spitzenzeiten weiterhin Service Level wie vielleicht nach 15 Sekunden wird ein Anruf angenommen, ein weiteres Callcenter einsetzt, will ich natürlich wissen, wer ist das und wie gehen die mit den Daten um. Es ist mir aber vergleichsweise nicht so wichtig, wer ist der Wartungspartner der Telefonanlage des Callcenters. Und da denke ich mir, kann man noch weiter ein bisschen justieren. In dem zitierten ETSA-Papier 7 aus 2020 ist es, glaube ich, die Randnummer 83, wo eben da auch schon fein differenziert wird. Und ich kann mir vorstellen, dass vor dem Hintergrund der Stellungnahme 22 aus 24 man doch versucht, da noch ein bisschen weiter zu differenzieren, um allen Interessen in dem beteiligten Thema gerecht zu werden.
Chef? Nick? Ja. Klingt erstmal gut nachvollziehbar. Also diese Gesamtkohärenz verschiedener Papiere und verschiedener Guidelines, das ist auch schon mal so eine Sache, wo man genau gucken muss, wenn man die übereinander legt tatsächlich. Ne? Und dann ist die Frage, ob aus einem alten Papier, das noch hundertprozentig fortgilt, also zum Teil relativ anspruchsvoll.
Okay. Also wir haben ein strammes Programm heute, würde ich sagen. Deswegen, kommen wir zum nächsten Programm, beziehungsweise zum nächsten Thema abwechselnd. Rudi hat gesprochen, jetzt du, Chef. Welches Thema hast du dir ausgesucht?
Ja, ETSA und künstliche Intelligenz. Es gab ein Stakeholder-Event Anfang November 2024. Es geht um KI-Modelle oder AI-Models. Und die Frage, tja, welche Implikationen haben die eigentlich für den Datenschutz? Das ist ein Verfahren, ich kann jetzt nicht zu Einzelheiten Stellung nehmen, weil wir noch im Verfahren sind. Und ja, Baden-Württemberg ist da auch natürlich wie alle anderen Aufsichtsbehörden auch eingebunden. Aber Ausgangspunkt, und das war öffentlich oder ist öffentlich, kann man auch im Internet nachlesen, ist eine Frage Irlands in diesem Fall. Also es ist auch wieder eine Opinion. und Irland fragt als Aufsichtsbehörde. Hintergrund ist, ich sage es jetzt mal sehr einfach, was auf X oder früher mal Twitter passiert ist. Auch dort möchte man gerne Modelle trainieren und vor diesem Hintergrund war dann die Frage, geht das einfach so? Hat man das den Nutzenden eigentlich erklärt? Was ist da überhaupt die Rechtsgrundlage? Alles sehr komplex. Naja, Irland fragte den ETSA und jetzt gibt es ein Verfahren, bei dem man dazu ja eine Opinion bildet. Und ich kann ja im Prinzip jetzt auch nur den öffentlichen Teil, also das, was man im Netz dazu findet. Und auf der Seite des Europäischen Datenschutzausschusses heißt es so schön: The EDPB's opinion on AI models is due by the end of 2024. Das heißt, wir können gegen Ende Dezember hier wohl mit einer Opinion rechnen.
So, Rudi?
Ja, ich muss nur, ja, man sieht es nicht, ich muss nur grinsen. Diese Veröffentlichung von Aufsichtsbehörden kurz vor Weihnachten, wir hatten 2021 das Papier zu Telemedien, das kurz vorher herauskam mit einigen wesentlichen Sachen. Ich fürchte schon, dass wahrscheinlich auch wieder 23. wäre noch Werktag oder der 27., dass da irgendeine Veröffentlichung kommt, wo dann viele, gerade die externen Berater, dann auch an den Feiertagen eiligst prüfen und versuchen müssen, ihre Beratung demnach auszurichten. Das Spannende an dem Thema ist ja, erstmal diese Transparenz zum Trainieren von, wir bleiben mal bei den LLMs, mit den Daten, wie transparent muss es den Betroffenen sein? Es gibt momentan ja aus Italien den Fall, dass die italienische Aufsicht sich einen Verlag genauer ansieht, der eine Kooperation mit, ich glaube, es war OpenAI, eingegangen ist, damit OpenAI mit dem Archiv des Verlages sein Modell trainieren kann. Wir haben was Ähnliches ja hier in Deutschland, wo auch der Springer Verlag eine Kooperation eingegangen ist, um mit seinen Verlagsmedien da Trainingsmaterial zu liefern. Es ist sehr spannend, weil man in der normalen Beratung, wie soll man momentan beraten zum Training von Modellen, ich sage es mal, mit Archivmaterialien? Eigentlich ist es sehr schwierig, sofern da personenbezogene Daten dabei sind. Die anderen Thematiken wie Urheberrecht lassen wir mal vollkommen außen vor. Das wird ja auch noch problematisch. Und ich fürchte, dass uns zu fragen, wie ist in einem LLM, also weder in den Trainingsdaten noch in den Ergebnissen, sondern in einem LLM, sind da personenbezogene Daten, was ja eine rechtliche Bewertung eines höchst komplexen technischen Vorgangs beinhaltet, dass uns da wahrscheinlich der EuGH eines Tages auch nicht weiterhelfen kann. Die werden nur sagen, es kommt darauf an und werden die Kriterien festlegen, auf die es ankommt. Aber die kennen wir ja schon. Und wir haben ja auch in Deutschland schon unterschiedliche Interpretationen kennengelernt, dass ich nicht weiß, wie, oder nein, ich ahne schon, wie der ETSA in seinem Statement, das da kommen wird, in seiner Opinion tendieren wird. Aber die Frage ist, wie setzen wir es dann in der Praxis um?
Ja, Umsetzung wird tatsächlich eine große Frage sein. Das italienische Verfahren, das du angesprochen hast, ist tatsächlich interessant. Ist vielleicht vom Use Case her ein bisschen anders als weitere Fragestellungen. Also da ist es ja so, dass ein Verlag, die sein eigenes Archiv, natürlich mit personenbezogenen Daten, insoweit unstreitig, einem Modell zur Verfügung stellt fürs Training. Die Frage, die ja auch vielleicht mindestens genauso wichtig ist, und das ist natürlich eine andere, ist, wenn man ein Modell, ein fremdes Modell, das irgendwie trainiert wurde und man weiß es gar nicht wie, wenn man das einsetzt, das ist nochmal ein ganz anderer Use Case. Aber ja, das sind die Fragen, die möglicherweise mit einem 23., ich weiß gar nicht, Rudi, ob das vielleicht sogar eine ganz gute Schätzung war.
Warten wir es ab, ja. Also ist eh dann so die Zeit der Bescherung.
Also, Infos dazu gibt's verlinkt hier und kurz vor Weihnachten lohnt der Blick auf die Meinungsbildung. Auch das werden wir dann im Nachgang nachreichen, aber der Blick auf die Page des ETSA hilft da wahrscheinlich. Gut, dann hat jeder aus dem Bereich Aufsicht ein Thema genannt. Kommen wir zum...
Das war ja die Jonglage, ne? um im Bild des Zirkus
genau.
zu bleiben.
Ja. Das war die Jonglage. Okay, jetzt kommen wir zur Rechtsprechung. Was ist das im Zirkusjargon? Rudi, sag mal.
Oh, spontan würde mir das einfallen, durch den Reifen springen. Aber das lässt sich vielleicht ganz gut vereinbaren, denn der Reifen ist letztendlich, das sind die rechtlichen Rahmenbedingungen und das Gericht hält ihn so hin, dass man merkt, da kommt man durch oder kommt man nicht durch. In dem Fall hat jetzt mal bin auch wieder bei dem Thema Auftragsverarbeitung, ein Urteil des Landgerichts Lübeck genommen. Da ging es letztendlich wieder mal um das leidige Thema Schadensersatzanspruch, der immateriellen Schadensersatzanspruch. Aber darauf will ich gar nicht eingehen, sondern da ging es darum, dass zwischen dem Verantwortlichen und dem Dienstleister letztendlich in dieser Dienstleistungskette keine schriftliche oder keine nachvollziehbare Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen wurde. Und das Landgericht Lübeck kommt dann zu dem Schluss, dass diese ganze Verarbeitung dann dadurch rechtswidrig wurde. Wir wissen ja oder wir gehen ja davon aus, dass durch eine geschlossene AV eine gewisse Privilegierungswirkung eintritt, dass also der Dienstleister durch die AV seine Rechtfertigung hat, Daten verarbeiten zu können und der Verantwortliche sich um die Rechtmäßigkeitsgrundlage kümmern muss. Wir wissen auch, dass der EuGH schon mal entschieden hat, dass für die gemeinsame Verantwortlichkeit es eine abgeschlossene Vereinbarung nach zur gemeinsamen Verantwortlichkeit keine Wirksamkeitsvoraussetzung ist. Aber hier wird wohl dann eine nicht abgeschlossene AV-Vereinbarung zu einem Rechtmäßigkeitshindernis. Fand ich sehr bemerkenswert, weil mir jetzt spontan auch kein anderes Urteil bewusst war, wo sowas schon mal in der Klarheit ausgedrückt worden ist. Ich weiß nicht, ob es aus der Prüfungserfahrung des LFD Baden-Württemberg es schon mal oft vorkam, dass Dienstleistungen beauftragt werden, ohne dass die formalen Voraussetzungen, die eben dann auch rechtsgestaltend sind, eingehalten worden sind.
Ja, die Dunkelziffer dürfte recht hoch sein, sagen wir es mal so. Ne? Was ich an dem Urteil natürlich, neben dieser doch klaren Aussage, ist natürlich, du hast es auch schon so ein bisschen angesprochen, weil es dann am Ende des Tages auch um Schadensersatz ging, weil da natürlich viel, viel Bewegung mit dem Leitentscheidungsverfahren des BGH ist und da dann auch die Frage ist, tja, ist das eigentlich alles so in line mit dem EuGH? Das ist an der Stelle dann eine zusätzliche Frage. Ja, also wie viel Angst ist sozusagen anspruchsbegründend bei dem 82? Was muss man darlegen? Und ist das alles, was sich der BGH da so ausdenkt, auch mit der Rechtsprechung des EuGH in Linie zu bringen? Ja, aber spannendes Urteil.
Und dann, weil du den Schadensersatz angesprochen hast, ganz tagesaktuell, die Verbraucherzentrale Bundesverband ist jetzt dabei, eine Sammelklage gegen Facebook vorzubereiten und einzureichen, eben auf Basis dieses BGH-Urteils, weil natürlich durch das BGH-Urteil die Hürden scheinbar herabgesetzt worden sind, um einen Schadenersatz geltend machen zu können. Also das werden wir in Deutschland noch sicherlich spannend mitbekommen, wie denn dann tatsächlich die Umsetzung des BGH-Urteils weiterhin vor dem Licht der Rechtsprechung des EuGH in den Einzelverfahren zu bewerten sein wird.
Ja, ordentlich Bewegung drin. An der Stelle.
Apropos, kommen wir zum nächsten Punkt. Chef, jetzt bist du dran. Rechtsprechung, was hast du herausgesucht aus dem Bericht über den Datenzirkus?
Ja, ist tatsächlich eine EuGH-Entscheidung. Ein Fall, das Aktenzeichen ist C169 aus 23. Wir verlinken das ja auch hier wieder, beziehungsweise wir finden das alles im Datenzirkus auch verlinkt. Vielleicht hätte ich mir von dem Urteil, das kann ich vielleicht ein bisschen spoilern, noch ein bisschen mehr versprochen, aber trotzdem ist es zu einer ganz interessanten Vorschrift und auch zu einer interessanten Fragestellung, dem Grunde nach. Es geht um ja eigentlich eine Ausnahme, und zwar den Anwendungsbereich der Ausnahme aus Artikel 14 Absatz 5 der Datenschutzgrundverordnung. Das heißt also, wir sind grundsätzlich in den Informationspflichten. Da wird ja differenziert in 13 und 14 der Datenschutzgrundverordnung. Und da gibt es also Situationen, wo ich direkt erhebe beim Betroffenen, wo ich ihn also, um ganz einfach zu sagen, direkt frage. Oder ich mache es eben indirekt, frage andere. Ne? So, also da gibt es jetzt erstmal eine grundsätzliche Abgrenzung zwischen 13 und 14, und innerhalb des 14 gibt es jetzt Konstellationen, wo gesagt wird, naja, manchmal ist es schwer bis unmöglich zu informieren. Ja, dieses Urteil ist eben einfach zur Tragweite des 14 Absatz 5. Also was war passiert hier in dem Fall? Im Ausgangsfall war die Frage, inwieweit im Rahmen der Ausstellung von Impfzertifikaten durch die ausstellende Behörde gemäß Artikel 14 Absatz 1 und 2 Datenschutzgrundverordnung informiert werden muss, wenn diese Verarbeitung auf Basis einer gesetzlichen Rechtsgrundlage erfolgte. Ne? Also da gibt es offensichtlich ein Gesetz, das sagt, dieses Impfzertifikat, das muss ausgestellt werden. Ja, und jetzt fragt sich die Behörde, die damit arbeiten muss, ja, muss ich jetzt alle möglichen Leute noch informieren? Kann ich schon gar nicht leisten, möglicherweise aus praktischen Gründen. Wie soll ich das tun? Und jetzt geht es um die Tragweite des Artikel 14 Absatz 5 Buchstabe C der Datenschutzgrundverordnung. Und sehr, sehr einfach gesprochen sagt der EuGH, dass wie der Erhebung, wenn ich es nicht unmittelbar beim Betroffenen tue, also bei Dritten zum Beispiel, ist irrelevant für den Ausnahmetatbestand. Ich will jetzt nicht sagen, dass er den Ausnahmetatbestand weit auslegt, was so ein bisschen systemisch schräg wäre, aber so ein bisschen ist das an der Stelle. Warum ich jetzt ein bisschen mehr davon erwartet hätte oder ich hätte mir noch etwas versprochen, ein bisschen mehr, für die Abgrenzung 13-14, weil das ist in der Praxis ein Riesenproblem bei Konstellationen, wenn ich zum Beispiel eine große Menschenmenge fotografiere, muss ich da jeden Einzelnen informieren oder kann ich dann sagen, nee, das ist eine Konstellation des 14 Absatz 5, was mache ich bei Dashcams? Also es gibt da zahlreiche Fragen, die sehr relevant sind und da tappt man zum Teil noch so ein bisschen im Dunkeln, wie jetzt genau die Abgrenzung von 13 und 14 ist und wie die Möglichkeit sind, ausnahmsweise auf eine Information zu verzichten. Denn der Grundsatz muss sein, informieren, informieren, informieren. Ja, Rudi, was hältst du davon?
Ich will da nochmal kurz nachhaken. Ich hatte das Urteil auch so verstanden, aber ich bin gerne bereit, mich da korrigieren zu lassen, dass in dem Kontext ein maßgebliches Kriterium war, dass die Verarbeitung auf Basis einer gesetzlichen Vorgabe erfolgte. Und dass dann der EuGH sagte, wenn du auf Basis einer gesetzlichen Vorgabe Daten erhebst und verarbeitest, dann wirkt sich das über den 14.5c dahingehend aus, dass du eben nicht über alle Details informieren musst, weil die Ursache ja durch eine gesetzliche Vorgabe gesetzt worden ist.
Ja, so war das in dem Fall. Ne? Und dann ist natürlich die Frage, was kann man daraus verallgemeinern? Ja.
Und da habe ich mir überlegt, in welchen Fällen trifft das in Anführungszeichen die normalen zu, weil die Ursprungsthematik Impfzertifikate können wir hoffentlich für die nächsten Jahre ein bisschen außen vor lassen. Aber wie ist es denn beispielsweise für Banken, Finanzdienstleistungen hinsichtlich des Geldwäschegesetzes? Inwieweit müssen die Bankkunden informieren über Verarbeitungen, die sie auf Basis des Geldwäschegesetzes durchführen, wenn dieses Geldwäschegesetz ja die gesetzliche Grundlage dieser Verarbeitungen ist? Deswegen, ich habe mir nur mal überlegt, wo wirkt sich denn das tatsächlich aus, wo man als Verantwortlicher dann eventuell sagen kann, da muss ich jetzt nicht über jedes Detail informieren, weil ich über diesen 14 Absatz 5 Buchstabe C die Basis ja in einer gesetzlichen Grundlage der Verarbeitung suchen muss. Aber das sind erstmal nur die ersten Gedanken, das Urteil ist noch relativ frisch und man muss mal gucken, wie es sich dann tatsächlich auswirkt.
Also die Konstellation könnte ja durchaus eine ähnliche sein. Ne? Und dann ist dann die Frage, wie viel Information dem Grunde nach habe ich schon durch einen Gesetzesakt, ja, das Gesetz kann ich auch nachlesen, ja, und wie viel wird dann tatsächlich noch ausbuchstabiert an Datenverarbeitung, was dem Gesetz nicht unmittelbar entnommen werden kann und dann wieder Informationspflichten auslöst. Das ist eine schöne Frage, ja. Aber ich habe noch keine Lösung.
Damit haben wir auch diese Rubrik uns jetzt genauer angeschaut und springen zum nächsten Thema der Gesetzgebung.
Genau, Gesetzgebung wird ja dankenswerterweise sehr kurz werden, weil wir durch die Neuwahlen und die derzeitige Mehrheitsbildung im Bundestag passiert da momentan ja wenig bis gar nichts. Und bei dem wenig, was vielleicht noch passiert bis zur nächsten Regierungsbildung, ist meine Frage, wie geht es eigentlich weiter mit den Gesetzen, die eigentlich auf Basis europäischer Vorgaben eigentlich dringend beschlossen werden müssten, und kommen dann natürlich zu der Überleitung der Umsetzung der KI-Verordnung. Deutschland muss ja noch festlegen, wer ist eigentlich die Marktüberwachungsbehörde. Da wird ja die Bundesnetzagentur bislang sehr stark gehandelt. Die Aufsichtsbehörden werden gerne dabei, sind natürlich weiterhin dabei, wenn es um personenbezogene Daten geht. Gibt es da irgendeine Festlegung, wie man jetzt in der Zeit, und gehen wir mal davon aus, wir haben Neuwahlen im Ende Februar, dann gibt es eine Regierungsbildung, dann wird wahrscheinlich vor April, Mai kein neuer Beschluss im Bundestag gefasst werden können, wie man in dieser Zeit mit der Situation umgeht, hinsichtlich der Anforderungen durch die KI-Verordnung?
Ja, ich sag mal, die Aufsichtsbehörden, die konzentrieren sich zunächst mal auf das, was ihr Business ist und bleibt, nämlich personenbezogene Daten. Das kann auch im Kontext der KI sein, ja, aber sie sich selbst als Marktüberwachungsbehörde zu denken, was sich momentan so gar nicht abzeichnet, ist dann natürlich ein Stück weit schwierig. Also wir bleiben aus der Perspektive der personenbezogenen Daten jetzt erstmal unterwegs. Datenpolitisch, was die Aufsichtsbehörden vertreten, das ist kommuniziert worden, auch in DSK-Papieren. Man hat angeboten, hier Synergien zu heben, die es ohnehin schon gibt, wenn man bestimmte Verarbeitungen im Hochschulbereich zum Beispiel sich ohnehin angucken muss. Wäre es vielleicht ganz gut, auch da die KI-Verordnung sozusagen mit abzubilden. Aber wenn das der Wille nicht ist des Gesetzgebers, dann muss man das zunächst mal zur Kenntnis nehmen. Ja.
Okay. Dann würde ich gleich weitermachen. Chef, hast du im Bereich der Rechtsprechung noch ein Thema, das du ansprechen möchtest?
Wir waren eigentlich schon bei Gesetzgebung. Ne?
Entschuldigung, wir sind ja bei der Gesetzgebung. Ja, mein Fehler, bin verrutscht. Wir sind bei der Gesetzgebung, Marktüberwachungsbehörde, KI, Hammer. Und jetzt, genau, sind wir bei der Gesetzgebung.
Ja, vielleicht etwas, den AI Act Code of Practice, ist das eigentlich Gesetzgebung? ist also die Frage, ob das so richtig in der Kategorie ist. Aber ausgehend, also sagen, verstehen wir es mal weit. Ne? Also wir haben jetzt eine KI-Verordnung. In der KI-Verordnung, da geht es dann auch um General Purpose AI. Also etwas, was man zu allen möglichen Zwecken einsetzen kann an KI. Und die ist natürlich regulierungstechnisch eine echte Herausforderung, ne? Weil KI-Verordnung, risikobasierter Ansatz, Risiko ist natürlich schwer abzubilden oder zu analysieren oder zu prognostizieren, wenn ich etwas habe, was zu allgemeinen Zwecken und damit zu allem Möglichen benutzt werden kann. Ja, das war auch schon so ein bisschen problematisch innerhalb der KI-Verordnung, wo man das einordnet und wie man das einordnet. Naja, und das soll jetzt allerdings alles ein bisschen mehr durch das AI-Office auch ausbuchstabiert werden. Und es gibt jetzt einen Bereich, da arbeiten momentan mehrere Experten, die in Anhörungen zusammenkommen, daran, etwas zu entwickeln, nämlich einen Code of Practice zu General Purpose AI. Und das ist ein ganz interessantes Papier, wenn man sich das mal so anguckt. Da wird sich wahrscheinlich noch sehr viel dran tun. Es ist ja erstmal der erste Entwurf. Aber da wird dann zum Teil schon so ein bisschen näher überlegt, ja, wie ist das auch mit bestimmten Transparenzpflichten, wie viel muss man denn sagen und wie viele Angaben müssen gemacht werden, wie ein bestimmtes Modell trainiert wurde, was heißt das in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel auch Copyright, also es geht ja nicht immer nur um Datenschutz, sondern im Copyright stellen sich auch zum Teil sehr ähnliche Fragen und da gibt es jetzt wie gesagt einen ersten Entwurf und das ist auf jeden Fall die Lektüre wert, auch wenn ich glaube, dass sich da noch ein bisschen was dran ändert.
Ich bin da auch mal gespannt. Ich habe irgendwie bei den Verhaltensregeln aus dem Datenschutzbereich ja auch, da können wir ja auch die EuGH-Rechtsprechung, dass es da eben Aufsichtsbehörden eben nicht gestattet ist, weite Grundlagen zu schaffen, die nicht schon in der DSGVO mit drin sind. Und dass es eben auch diese Regelungen durch Gerichte überprüft werden. Ich bin mal gespannt, ähnlich wie die Überlegung von Tobi, ist das schon Gesetzgebung oder eben nicht. Es gestaltet ja die Umsetzung von den rechtlichen Vorgaben. Und ich sehe da wirklich auch ein bisschen die Schwierigkeit, dass man da bei begleitenden rechtlichen Rahmenbedingungen wie Urheberrecht oder wie Datenschutzrecht über Verhaltensregeln keine Abweichungen definieren kann, die in den jeweiligen anderen Rechten schon festgelegt sind oder die gegen die, ich will nicht sagen verstoßen, aber die dann doch in den Grenzbereich des Verstoßes kommen. Bin mal gespannt, was als Ergebnis herauskommt. Letztendlich helfen solche Code of Practice, solche Best-in-Class, sonstigen Veröffentlichungen, sich daran zu orientieren, weil viele momentan ja versuchen, wie schaffe ich es, diese Anforderungen an Transparenz, diese Anforderungen an Nachvollziehbarkeit in diesem technischen Thema so umzusetzen, dass ich hinterher wenig Aufwand habe, aber trotzdem gesetzliche Anforderungen erfülle.
Okay. Wir hatten ausgemacht, immer in einer Rubrik ein Thema. Dann haben wir jetzt jeweils ein Thema behandelt. Springen wir zur nächsten Rubrik. KI und Ethik. Rudi, du bist wieder dran.
Ah, da komme ich jetzt gleich wieder in das nächste Thema, Standards und KI oder zu KI. Das Interessante ist, dass wir, wie ich eben schon sagte, ja alle hoffen, dass wir möglichst gute Leitlinien und Orientierungshilfen und Vorlagen zu der Erfüllung der Anforderungen bekommen. Und da scheint sich immer mehr das Thema Standards herauszukristallisieren. In einigen dieser Gesetzeswerke ist ja auch vorgesehen, dass eben Standards geschaffen werden können zur Sicherstellung der Umsetzung. Und meine Überlegung ist, wird Standards der zweite Gesetzgeber und inwieweit berücksichtigen Aufsichtsbehörden, wenn in diesen Standards auch Vorgaben zum, ich sag's mal, Umgang mit personenbezogenen Daten abgebildet werden sollten? Sind die mit eingebunden über die standardgebenden Einrichtungen oder werden die dann erst hinterher mitbewertet und geprüft?
Das ist eine sehr schöne Frage, die mich übrigens schon sehr lange umtreibt. Also wenn man sich mit Artikel 25 Datenschutzgrundverordnung befasst und das ist eine sehr abstrakte Vorschrift und versucht, die auszubuchstabieren, dann ist man auch sehr schnell bei Standards. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, das konkretisiert das alles so ein bisschen und ist dann so ein bisschen quasi legislativ. Und man findet dann zum Teil auch Gerichtsentscheidungen, die dann sagen, naja, diese abstrakte Regel, die wird durch einen bestimmten Standard so ein bisschen weiter ausbuchstabiert. Das ist dogmatisch natürlich so eine Sache. Also so gut ich diese Standards zum Teil finde, weil sie sehr praktisch sind, das ist von Leuten geschrieben, die technisch denken und auch technisch anwenden können, von daher, das ist nicht meine Kritik. Meine Kritik an diesen quasi legislativen Maßnahmen ist ganz einfach, dass sie nicht zustande kommen wie Gesetze, das heißt, sie sind demokratisch nicht legitimiert und was noch viel schlimmer ist, wenn man nachschlagen will, muss man bezahlen. Das heißt also, diese großen Dokumente, ISO oder andere Standards, sind dann in ganz großen, komplexen Regelwerken, die man nicht einfach so einsehen kann. Das kann ich bei Gesetzen tun, die sind veröffentlicht. Das ist so ein bisschen meine Kritik daran. Und wenn ich dann, wenn die quasi legislative Wirkung haben und Gerichte sogar damit argumentieren, dann finde ich das an der Stelle so ein bisschen problematisch. So gut die und so hilfreich die auch für die Praxis sein können. Das ist immer so meine leichten Bauchschmerzen an der Stelle.
Gut, da hat ja auch schon der EuGH geurteilt, dass wenn ein Standard in Anführungszeichen Gesetzescharakter hat, weil ich mich danach ausrichten muss als Hersteller oder als Anwender, dann muss dieser auch öffentlich frei verfügbar sein. Und ich glaube, es gibt ja auch so verschiedene standardgebenden Einrichtungen. Und ich denke da gerade an diese Genelec. Möglichkeit, die sind ja frei zugänglich und bin mal gespannt, wie sich das noch herausstellen wird, dass wir dann immer mehr nach Standards agieren, die dann ehrlich gesagt sehr komplexe gesetzliche Vorgaben und die KI-Verordnung ist dann nochmal sehr kompliziert, dann eher zur Umsetzung bringen als die reine Anwendung eines Gesetzes.
Ja, für den Bereich, wenn es frei zugänglich ist, da hast du recht. Wobei das dann trotzdem noch eine Konkretisierung ist, die demokratisch nicht mehr unmittelbar legitimiert ist. Die KI-Verordnung macht das an anderen Stellen auch, weil sie sagt, da gibt es delegierte Rechtsakte. Und dann ist die Frage, ob das jetzt so ein dritter Weg ist. Ja? Gerade, ich habe auch Verständnis dafür, dass man das so versucht, weil die Technik eben sich sehr schnell verändert und man an der Stelle dieses Ausbuchstabieren auch braucht. Aber ja, es ist immer noch wo ist die Legitimation? Ja.
Dann haben wir Rudis Punkt oder Thema zu KI und Ethik besprochen. Jetzt du, Chef.
Dann sind wir schon bei KI und Bürokratieabbau. Ist das richtig?
Ja.
Ja, sehr schöner Artikel. Wirklich, ich las ihn und sah mich zum Teil so ein bisschen bestätigt in meiner Beobachtung. Also worum geht's in diesem Artikel? Hilft KI beim Bürokratieabbau? Kommentar zu Tech-Placebos. Also erstmal finde ich das Wort schön, ein Tech-Placebo. Der Kommentar, den wir hier haben, ist im Heise Verlag, glaube ich. Ne? Ein Produkt, glaube ich, ja. Im Heise Verlag. Naja, jedenfalls, Autor ist Axel Kallenberg. Man oder die Überschrift KI ist keine Abnehmspritze für zu viel Bürokratie. Man gewinnt momentan den Eindruck, dass kritisiert wird, zum Beispiel überall gibt es zu viel Bürokratie. Und dann ist die Lösung immer sehr schnell, wir kippen da einfach KI drauf und das Problem ist gelöst. Man kann das jetzt hier Tech-Placebo nennen, man kann aber auch Solutionism dazu sagen oder gibt es verschiedene Begrifflichkeiten, die man dafür benutzen kann, dass man also glaubt, alle Probleme mit KI lösen zu können. Ich will jetzt ich schlage eine Brücke zu einem Sicherheitspaket hier in Baden-Württemberg, wo viel KI drin vorkommt, die natürlich das Leben aller Bürgerinnen und Bürger in Zukunft viel sicherer machen soll. Und da ist ein Punkt, dass man in Verfahren, wo man Übersetzungen braucht, und die Übersetzungen, die kosten Geld, das ist völlig klar. Also wo tauchen viele Übersetzungen auf in Asyl-, Migrationsverfahren, dieser Bereich. Und da möchte man jetzt KI einsetzen. Und dann ist man natürlich erstmal geneigt zu sagen, es gibt ja diese Übersetzungsprogramme und die werden das Problem schon lösen und dann wird das alles viel günstiger. Und wenn man dann selber mal Texte mit KI übersetzt hat und sich angeschaut hat, bei einfachsten, nicht sensiblen Dingen, sagen wir mal ein Lehrbuch zur KI, wie fehleranfällig das Ganze ist, dann ist es vielleicht keine gute Idee, das in einem Migrationsverfahren standardmäßig einzusetzen und als Problemlösung zu sehen. Insbesondere dann nicht, wenn man sagt, ich muss es doch wieder kontrollieren am Ende des Tages, ob es qualitativ hinreichend gut und rechtsstaatlich vertretbar ist. Und wenn ich das dann hinterher doch wieder überprüfen muss, dann ist die Frage, ob ich wirklich Effizienzgewinne habe. Und man hat also wirklich den Eindruck, jedes Problem momentan, das diskutiert wird, da ist die Lösung KI. Und meine Prognose ist, das wird so nicht sein.
Rudi?
Ja, sehe ich genauso. Also wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir Technik nur anschaffen, um sie einzusetzen, wenn wir Probleme lösen wollen, wenn wir die Probleme auch anderweitig lösen könnten. Und wenn wir jetzt hier feststellen, dass unter Umständen das ursprüngliche Problem gar nicht angegangen wird zu lösen, sondern weil wir sagen, wir lassen es halt dann durch KI bearbeiten, finde ich, machen wir einen Fehler als Gesellschaft, weil wir dann weniger an die Ursachen gehen, sondern wieder ein weiteres Problem schaffen. Denn wir alle wissen ja, nach der bisherigen Funktionsweise von dieser KI müssen ja dann vielleicht doch wieder Informationen und Daten verarbeitet werden mit einer gewissen Fehleranfälligkeit, sodass wir wirklich nicht verwechseln dürfen, was ist Problem und was ist die Lösung. Und mir hat eben auch diese Wortschöpfung mit Tech-Placebo auch gut gefallen.
Also, schönes Wort. Dann haben wir dieses auch besprochen. Kommen wir zur heutigen letzten Rubrik, und zwar Veröffentlichungen. Rudi, du bist wieder dran.
Ja, genau, da würde ich noch eine kleine Erläuterung mit reinschreiben. Wir haben uns mal festgelegt, dass wir bei diesen Themen, wenn wir da was bringen, im Zirkus eigentlich keine natürlichen Namen nennen. Wir haben viele Beiträge aus Kanzleien von tollen Leuten aus Düsseldorf, Berlin, München, Baden-Württemberg, überall, aber wir schreiben nicht rein, von wem die sind. Und weil wir dann wegen Artikel 15 Auskunft begehren, andererseits wollen wir uns auch nicht vorwerfen lassen, dass wir für irgendwelche Kanzleien mehr oder weniger Werbung machen. Aber viele veröffentlichen auch was und stellen es dann ins Netz frei zugänglich. Und so gibt es einen Beitrag aus einer Zeitschrift, die der Autor veröffentlicht hat, die ich hier mal hervorheben will. Und zwar geht es einfach nur mal schlicht um die Basics der Rechtmäßigkeit. Und da geht es um einen Beitrag, bei dem geht es um die Rechtmäßigkeit nach Artikel 6. DSGVO, und der Autor hebt eben schön hervor, wie sich der entwickelt hat, wie sich auch die Rechtsprechung des EuGH dahingehend entwickelt hat, dass eben nach der letzten Rechtsprechung des EuGH die Rechtmäßigkeit sich ausschließlich auch aus Artikel 6 Absatz 1 ergibt und nicht wie vielleicht aus früheren Urteilen nur aus Artikel 6. Das heißt, der Absatz 4 ist auch nur abhängig von einer weiteren Grundlage, die sich aus 6 Absatz 1 mit den entsprechenden Buchstaben ergibt. Und ich fand den Artikel auch deswegen so schön, weil er auch, ohne das jetzt despektierlich zu gebrauchen, sehr niedrigschwellig geschrieben wird. Also ohne sehr verkünstelten Anspruch, sondern leicht und klar und nachvollziehbar. Und mir tut es auch immer wieder mal gut, auf die Basics zurückzukommen und sich nochmal Gedanken zu machen, um was geht das eigentlich. Deswegen hatte ich ihn jetzt mir hier mal hier mit hervorgehoben.
Findest du den Artikel auch gut, Chef?
Ja, ich finde Niederschwelliges, was auf den Punkt gebracht Informationen bringt, immer gut. Von daher volle Zustimmung.
Ja, das ist ja super. Dann Rudi, willst du dich noch zur Publikation äußern? Sonst kommen wir nämlich zum letzten Punkt. Und Chef, du hast das Wort.
Zum letzten Punkt.
Veröffentlichung.
Also ich verklammer da etwas. Veröffentlichung, Veranstaltung ziehe ich zusammen. Also Veröffentlichung, ich fand sehr lesenswert. Ein Beitrag auf dem Verfassungsblog, der ist eigentlich immer lesenswert, aber jetzt ganz besonders, von Ende November. Das ist ein Interview, oder sind bestimmte Fragen, 4 oder 5 Fragen, na 5, natürlich 5. 5 Fragen, steht ja auch in der Überschrift, 5 Fragen an Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Die muss ich im Prinzip nicht vorstellen. Die ehemalige Bundesjustizministerin, die auch in Datenschutzkreisen sehr, sehr bekannt ist, weil sie sich für den Datenschutz und für Grundrechte eigentlich allgemein immer stark gemacht hat. Sie ist eine der lautesten Stimmen vielleicht. Die Frage momentan beim Grundrechtsschutz ist allgemein, wer da eigentlich noch laut ist. Aber sie hält die Fahne hoch. Und dieses Interview ist deswegen so lesenswert, weil sie ganz klar mit bestimmten Narrativen so ein bisschen aufräumt und den Datenschutz hochhält. Also wenn es zum Beispiel um die Frage geht, in wie unsicheren Zeiten leben wir eigentlich? Da wird sie gefragt, sehen Sie das auch so, dass es eine Zeitenwende gibt? Also auch bei der inneren Sicherheit, ich sage jetzt nicht bei der Sicherheit von außen, um Außenpolitik geht es ja an der Stelle nicht, sondern innere Sicherheit. Und sie ist da sehr, sehr kritisch und sagt sehr stark, vereinfacht, man muss das schon belegen, warum die Situation wesentlich gefährlicher wird. Und wenn man grundrechtssensible Techniken einsetzt zur Überwachung, da muss man da sehr genau hinschauen. Und sie tut das in einer, oder sie legt das da in einer ganz klaren, präzisen Form, und das ist ein ausgesprochen lesenswertes Interview.
Will ich noch kurz ergänzen, weil das widerspricht eigentlich dem, was ich vorher gesagt habe. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger ist eine der ersten, wo ich bewusst auch den Namen mit aufgenommen habe, weil sie wirklich die Grand Dame der Rechtsstaatlichkeit ist, aber auch, was Tobias Krebe schon gesagt hat, es geht eben nicht darum, Datenschutz über alles. Wir kennen ja auch den Erwägungsgrund 4 aus der Datenschutzgrundverordnung, der in der öffentlichen Diskussion immer ein bisschen außer Acht gelassen wird. Sie wägt da wirklich ab die einzelnen Interessen und Grundrechte und kommt dann zu einem Ergebnis. Und das ist ein bisschen das, was uns auch in der Diskussion manchmal fehlt, diesen Abstand zu nehmen und eine normale Abwägung. Ist es uns das wert, das einzuschränken, um jenes zu erreichen? Und wir sind in einer Zeit, wo wir vielleicht auch ein bisschen angetrieben durch Diskussionen in sozialen Netzwerken oftmals schnelle Entscheidungen oder schnelle Begründungen suchen, ohne uns Zeit zu nehmen für eine grundlegende Betrachtung der Problematik und der in Frage kommenden Lösungsmöglichkeiten. Und da tat mir auch diese 5 Fragen an Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger auch sehr gut, da nochmal dieses etwas bedächtige, fundierte Abwägen der jeweiligen Interessen zu lesen.
Unaufgeregtes Abwägen, ganz richtig. Und an einer Stelle auch, und das vermisse ich auch häufig, da geht es um die Vorratsdatenspeicherung, natürlich ein Dauerbrenner, ein All-Times-Classic sozusagen. Aber sie berichtet auch von ihrer damaligen Tätigkeit und ihrer Frage ganz schlicht nach Empirie. Also legt mir doch mal dar, dass durch eine bestimmte Maßnahme, das kann man ja auch rechtsvergleichend tun, wenn in einem bestimmten Land die Vorratsdatenspeicherung ausgerollt ist, in einem anderen nicht, dann kann man die Entwicklung sich in den beiden Ländern angucken. Also einfach wirklich wissenschaftlich, empirisch, belegt das doch mal. Und das kommt mir sehr, sehr häufig auch viel zu kurz.
Gut. Dann haben wir 5 Rubriken, 5 Themen jeweils angesprochen.
Alles gesagt, so wie in anderen Podcasts.
Nein, nur kurz Wien. Wollte Tobi noch was zu Wien sagen?
Ach, deswegen war ich noch ein bisschen abwartend. Der Veranstaltungshinweis, genau. Vielleicht sage ich das auch nur, weil ich da Freitag, Samstag hin möchte. Aber es ist eine sehr interessante Veranstaltung in Wien, an der Uni in Wien. Freitag, Samstag. Da wird aus einem hybriden Kreis im Grunde von Akademikerinnen und Akademikern und Aufsichtsbehörden, Teilnehmenden der Frage nachgegangen, bräuchten wir eigentlich eine KI-Datenschutzverordnung? Das hatte ich vor 1,5 Jahren oder ja, ganz am Anfang meiner Amtszeit mal in den Raum geschmissen, als Axel Voss hier war. dass man so eigentlich, wäre das, würde man sich aus wissenschaftlicher Sicht wünschen, ne? Würde vieles einfacher machen. Und dann hat man lange nichts gehört. Und jetzt wird es tatsächlich wieder diskutiert. Ob das politisch machbar ist, wird man sehen. Aber akademisch drüber nachdenken oder auch aus der Praxissicht, ne? Was könnte denn da reingeschrieben werden, wenn man es wollte, glaube ich, ist das lohnenswert. Und ich bin ganz gespannt, was die Gespräche dort ergeben werden. Ja.
Ich beneide dich um diesen Termin. Hätte ich es früher mitbekommen, aber ich glaube, ich jetzt in der Adventszeit ist auch mal schwierig irgendwie. Da ist so viel reingepackt. Ich kann auch generell was zu unseren Veranstaltungstipps sagen. Wir nehmen da immer mit auf, was wir mitbekommen, was wir interessant finden und ganz wichtig, was umsonst ist. Wir sind da keine Plattform für gewerbliche Angebote, sondern es geht darum, den interessierten Leserinnen Möglichkeiten zu geben, teilzunehmen an der Diskussion und auch Neues aufzunehmen. Es gibt zahlreiche hybride Formate, es gibt nur Online-Formate. Das hat sich durch die Pandemie ja bewährt, die Akzeptanz, auch mal so eine Stunde zwischendurch durch Kanzleien, die da sehr interessant aufbereitete Informationen bieten, dass wir da auch versuchen, ein bisschen was abzubilden von den Möglichkeiten, die hier geboten werden. Auch von Aufsichtsbehörden übrigens. Und noch ein kleiner Schwenk, dass die Videos der KI-Woche 2024 des LFDI Baden-Württemberg jetzt auch verfügbar sind. Ehrlich gesagt habe ich da lang drauf gewartet und habe schon ein paar Lieblingsvideos, die ich auch schon teilweise mit verlinkt habe. Nochmals vielen Dank für die Möglichkeit und auch die Möglichkeit, heute hier dabei gewesen sein zu können.
Super, das ist ein tolles Schlusswort, Rudi, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Der Schuldige spricht gerade. Dann, liebe Zuhörenden, lieber Rudi, lieber Chef, haben wir einen schnellen Ritt durch die Manege gemacht?
Durch die Manege, ne? Ein absolutes Best-of, ein, die absoluten genau. Highlights.
Ja. Viele Lektüre-Tipps ausgeführt, angeteasert, darüber kurz nachgedacht. Der Blick lohnt sich da in die Linksammlung zu schauen und vielleicht sich den einen oder anderen Text anzuschauen. Von uns aus ist das jetzt die erste Extra-Folge gewesen. Wenn es klappt, werden wir dieses Extra wiederholen mit Rudi und Tobias und werden uns dann bald wieder hören. Ich sage herzlichen Dank an alle, die zugehört haben. Rudi, dir danke, Chef, dir danke für eure Zeit.
Danke und tschüss. Gerne.